Lilly Wolf hat tatsächlich als U-Boot in dieser Wohnung gelebt, ist also tatsächlich untergetaucht in dieser Wohnung. Die SS zum Beispiel wollte sie ja nach Polen deportieren und am Tag vor, bevor sie diesen Zug in Richtung Polen hätte besteigen sollen, hat Dorothea Neff gesagt, das geht so nicht, das wird schlimm enden, du bleibst bei mir, ja, hier in dieser Wohnung. Und niemand weiß davon. Das heißt, das Leben hat so ausgesehen, dass sie auch Räume nicht betreten durfte, wo Fenster nach außen waren, wo Nachbarn herein hätten sehen können. Sie konnte untertags, wenn Dorothea Neff nicht zu Hause war, sich kaum bewegen, ja, weil der Holzboden, ja, geknarrt hätte.
Das war meine Frage. Das
war kein Leben dort, das war tatsächlich
ein Überleben. Und damit sage ich herzlich willkommen zur 265. Ausgabe eures Lieblingspodcasts Busenfreundin. Schön, dass ihr mit an Bord seid. Wenn wir über Queerness reden, dann reden wir in der Regel über die Gegenwart. Wir gucken uns den Status quo an, wir blicken auf die Rechtslage und hoffen alle natürlich auf eine inklusivere, buntere, bessere Zukunft. Aber wir schauen ganz selten sehr weit zurück, nämlich in die Zeit des Nationalsozialismus. Das tun wir heute. Wir reden heute über Queerness in der NS-Zeit. Am 27. Januar jeden Jahres ist ja der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Der Bundestag erinnerte erstmals dieses Jahr, 2023, an eine bislang sehr wenig beachtete Opfergruppe der Nazi-Verfolgung. Und zwar Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder sexuellen Identität verfolgt wurden. Und das waren meistens Männer. Etwa 10.000 bis 15.000 homosexuelle Männer sind in die Konzentrationslager verschleppt worden, sagt man. Dazu möchte ich aber heute mit meinem Gast sprechen. Und zwar, mein heutiger Gast ist österreichischer Journalist, Moderator und Autor und hat bereits 2021 ein Buch über Homosexualität in der NS-Zeit geschrieben. Und jetzt erscheint bald sein neues Werk, nämlich Queere Heldinnen unterm Hakenkreuz. Dorothea Neff ist im Fokus dieser Thematik. Das ist eine sehr berühmte Schauspielerin und ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Herzlich willkommen bei Busenfreundin. Hallo Jürgen.
Herzlichen Dank für die Einladung. 265. Folge.
Ja, ja. Ich kann es auch grau nicht glauben.
Also, ich gratuliere dir.
Wo wir von Vergangenheit gerade sprechen, ich muss sehr tief in die Vergangenheitskiste greifen, um mich daran zu erinnern, wie meine erste Folge war. Also 265 ist schon viel. Ja. Wie geht's dir? Dankeschön.
Danke, mir geht's sehr gut. Liebe Grüße aus Wien.
Wow, Wien. Oh, ich erinnere mich immer sehr gerne an Wien, denn Wien, da war ich vor einiger Zeit mit meiner Live-Tour. Das war sehr, sehr toll, muss man an dieser Stelle sagen. Grüße an die Wienerinnen und Wienerinnen und Wiener. Das war unfassbar schön und die haben das Haus abgerissen, die ÖsterreicherInnen.
So sind wir.
So seid ihr. Das ist krass. Ja, wir haben im Vorfeld ja telefoniert und ich finde dieses Thema wahnsinnig spannend. Und ich muss gestehen, wo wir gerade von 265 Folgen sprechen, dass ich in keiner einzigen Folge mal über das NS-Regime und die Verfolgung homosexueller Menschen gesprochen habe. Und das ist jetzt sehr nötig, finde ich, dass wir mal drüber sprechen.
Das ist völlig richtig, weil es natürlich wichtig ist, auch mal in unsere Vergangenheit zu blicken. Die Vergangenheit ist, die Geschichte ist ja immer so etwas wie ein, wie der Boden, auf dem wir stehen. Eine Orientierungshilfe auch für unsere Zukunft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir queere Menschen auch erkennen, dass wir eine Vergangenheit, eine Geschichte haben. Dass wir nicht nur queere Opfer in der Geschichte haben, sondern auch queere Heldinnen, wie eben zum Beispiel Dorothea Neff eine war.
Das ist verkehrt. So. Jetzt ist das vielleicht, das war zuerst mein erster Gedanke, dass ich gedacht habe, ein Autor schreibt über die Geschichte einer queeren Heldin. In der Regel hört man ja immer nur, dass Frauen über Frauen sprechen. Das finde ich total toll, dass es mal ein Mann macht.
Oh, vielen Dank. Tatsächlich war das auch bei mir eine Überlegung, ist es überhaupt legitim, dass ich als schwuler Mann über das Leben einer queeren Frau schreibe. Ich habe da lange drüber nachgedacht und muss aber sagen, mir geht es ja um ihre Heldentat. Die versuche ich zu rekonstruieren, nämlich dass sie ein jüdisches Leben, das Leben ihrer jüdischen Freundin gerettet hat unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Und ich habe mich dann dazu entschieden, dass es sehr wohl legitim ist und ich gehöre auch der queeren Community an und kann mich deshalb vielleicht etwas besser auch in sie hineinversetzen.
Das glaube ich nämlich auch. Also ich habe letztens noch in einem Podcast, in einer Folge gesagt, dass ich es manchmal nicht nachvollziehen kann, wenn man sagt, ich habe einen LGBTIQ-Hintergrund. Das hat letztens jemand zu mir gesagt, als ich anmoderiert wurde. Und dann haben mir in einigen Punkten tatsächlich so, kamen Fragezeichen auf nach dem Motto, wie kann es eigentlich sein, dass man auch Identitäten und Sexualitäten in einen Topf wirft? Weil ich kann mich ja mit einer transidenten Person nicht identifizieren auf einer emotionalen Ebene. Aber wenn es unter Menschen ist, die homosexuell sind, dann kann ich mich schon natürlich eher reinversetzen. Wie stehst du eigentlich dazu?
Ich finde es einerseits okay, weil sozusagen wir alle dasselbe Ziel haben, und zwar in gewisser Weise das Patriarchat niederzureißen, wenn ich das so sagen darf. Das uns ja viele Probleme bereitet und bis heute uns allen, egal ob transident, ob schwul, lesbisch und so weiter, wir alle nicht dieselben Rechte haben, beziehungsweise die Gesellschaft uns sehr ablehnen zum Teil noch und immer ablehnender auch wieder gegenübersteht. Von daher verstehe ich diese Vermischung, wie du es nennst, aber tatsächlich ist für mich persönlich, mir ist einfach der Begriff queer lieber.
Mir auch.
Weil er reduziert mich nicht auf mein Sexleben und es ist ein schöner alter Begriff, der ja ursprünglich als Schimpfwort verwendet wurde.
Ich wollte es gerade sagen,
nicht normal zu sein. Und ich finde es aber schön, dass eben die queere Community sich diesen Begriff als Prädikat irgendwie angeeignet hat.
Und wieder positiv beladen hat auch vielleicht.
Positiv besser, ganz genau. Ja. Das gefällt mir. Also ich würde mich eher als queer bezeichnen.
Also als ich diesen Podcast angefangen habe vor 5,5 Jahren, da war dieser Begriff gerade so im Kommen. Da bekam der gerade so Wurzeln irgendwie. Und nicht Wurzeln, sondern so Blüten. So. und darum, das finde ich schön, dass der sich so gemacht hat, dieser Begriff, dass er so viel benutzt wird und auch irgendwie wertfrei genutzt wird, irgendwie innerhalb der Community. Das finde ich schon ganz cool.
Es gab übrigens auch interessant schon Fragen auch. Mein erstes Buch hieß ja Franz Schwul unterm Hakenkreuz.
Genau.
Es ging um einen jungen Mann, der 1944 hingerichtet wurde, weil er schwul war. Und mein jetziges Buch heißt Dorothea, queere Heldin unterm Hakenkreuz. Wurde gefragt, warum nicht lesbische Heldin. Erstens, weil ich nicht genau weiß, ob sie lesbisch war oder bisexuell. Das kann ich ja ihr nicht unterstellen quasi. Und zweitens, weil ihre Heldentat ja nicht per se mit ihrem lesbisch oder bisexuell sein zu tun hatte, sondern weil sie eine Heldin für uns alle ist. Eben für die gesamte LGBTIQ-Community. Da sind wir jetzt wieder, also für die gesamte queere Community. Und Franz wurde hingerichtet eben explizit, weil er auf Männer gestanden ist, weil er schwul war.
Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, denn das ist ja auch eine große Unterscheidung, die man da trifft oder traf damals, was Homosexualität unter Männern anging und Homosexualität unter Frauen. Wenn wir uns jetzt die NS-Zeit, also wenn wir über die NS-Zeit reden, dann geht es ja ganz konkret um einen Zeitrahmen, ne? Also vielleicht geben wir nochmal einen geschichtlichen Abriss für all diejenigen, die jetzt irgendwie nicht wissen, wann die NS-Zeit war oder wie auch immer. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt und es kam zur Machtübernahme der NSDAP. Und ab 1933, ab dieser Machtübertragung, verschärften sich die Repressionsmaßnahmen gegen Homosexuelle. Das heißt, es begann die Verfolgung und Ermordung von Menschen, die nicht in diese menschenverachtende Ideologie der Nationalsozialisten passte. Und damit begann alles. Erstaunlicherweise habe ich gelesen, dass der Paragraph 175 schon viel früher etabliert wurde. Ich hatte lange Zeit gedacht, dass der gar nicht so alt war. Aber 1871 wurde dieser Paragraph 175, der Homosexualität unter Strafe stellte, etabliert, verankert und durch die Machtübernahme der Nazis tatsächlich verschärft und angepasst.
Richtig, und irgendwie mit Leben befüllt, wenn man das so platt sagen kann. Also davor, vor den Nazis, war Homosexualität übrigens in Deutschland nur unter Männern quasi, in Österreich auch unter Frauen, war Homosexualität strafrechtlich verboten. Es wurde aber nicht wirklich verfolgt, außer man wurde angezeigt und die Staatsanwaltschaft musste ein Ermittlungsverfahren einleiten und so weiter, oder man wurde erwischt oder irgend sowas. Aber was die Nazis getan haben, war, sie haben diesen Paragraphen einfach übernommen in ihre Nazi-Gesetzgebung und eine Verfolgungsmaschinerie ohnegleichen obendrauf gesetzt. Die haben Polizeibehörden, Gestapo-Behörden gegründet, die von allen möglichen Seiten die Schwule und Lesben, transidente Menschen richtig gehend verfolgt haben. Wenn einer erwischt wurde, die haben sich zum Beispiel als sogenannte Enchant-Provokateure, haben sich Polizisten in irgendwelche öffentlichen Dampfbäder, die es ja damals überall gab, gesetzt und so lange gewartet, bis irgendwo irgendwas Schwules zum Beispiel passiert. Und dann haben sie die Person festgenommen. Und dann haben sie aus der Person Namen herausgeprügelt, herausgepresst. Hatten sie eine Person, hatten sie 10 Verdächtige und hatten sie 10, hatten sie 100. Das war richtig gehend ein Schneeballsystem. Sehr, sehr gefährlich.
Und dieser Paragraph 175, der hielt sich bis 1994.
Das ist das eigentlich wirklich Fatale, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Haben die Nachfolgeregierungen, die demokratischen Nachfolgeregierungen, diese Verbotsgesetze einfach übernommen. Und das Perfide ist, im Gegensatz zum Kaiserreich davor jeweils, auch die Verfolgungsmaschinerie der Nazis weitergeführt und übernommen. In Deutschland bis 1969, in Österreich bis 1971. Also schwule Lesben, die die Nazizeit überlebt haben, mussten sehr, sehr alt werden, um nicht mehr ins Gefängnis zu müssen, zum Beispiel.
Ich hatte vor einiger Zeit mit Maren Kreumann, falls dir dieser Name was sagt.
Tolle
großartig. Hatte ich ein Gespräch hier für Busenfreundin, die mir sagte, dass sie sich erst ein halbes Jahr, nachdem der Paragraph abgeschafft wurde, öffentlich geoutet hat. Und das, das kostet natürlich auch super viel Mut, wenn du dir überlegst, dass dieser Paragraph, der so verfestigt ist in den Gedanken, in den Handlungen der Menschen, der Gesellschaft noch nach wie vor, und dich dann öffentlich hinstellst und sagst, Leute, ich bin übrigens homosexuell. Das hat mich sehr beeindruckt. Also, dass der bis 1994 existierte, das ist absolut katastrophal.
Das ist ja auch ein Mitgrund, warum wir keine wirkliche queere Geschichtsschreibung haben. Weil wir keine Zeitzeuginnen haben, weil nie jemand öffentlich darüber sprechen konnte, weil die Personen immer mit Strafe bedroht waren.
Ja.
Oftmals Zeit ihres Lebens. Und auch später, nach Abschaffung dieses Verbotsparagraphen, war es ja nicht so, dass plötzlich alles Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern wir waren ja gesellschaftlich geächtet nach wie vor. Und das ist das große Problem, dass nie jemand drüber gesprochen hat, unsere queere Geschichte totgeschwiegen wurde die ganze Zeit. Und erst jetzt beginnen wir irgendwie auch im wissenschaftlichen Bereich, aber auch im gesamtgesellschaftlichen Bereich, erst jetzt beginnen wir unsere eigene Geschichte wieder zu entdecken und vielleicht auch zu erkennen, dass wir aufgrund dieser Geschichte eine eigene queere Kultur entwickelt haben.
Wir haben gerade vom Paragraphen 175 gesprochen, der für Männer galt, insbesondere der männliche Homosexualität kriminalisiert hat. Wie sah das denn mit den Frauen aus? Also du hast gesagt, in Österreich wurde auch weibliche Homosexualität kriminalisiert.
Genau.
Warum in Deutschland nicht?
Ach, das waren einfach unterschiedliche Staaten, unterschiedliche Kaiserreiche zu der Zeit, als die Paragraphen gegründet wurden. Und in Deutschland hat man explizit reingeschrieben, Homosexualität unter Männern steht unter Strafe. In Österreich stand im Gesetzbuch nur drin, Homosexualität steht unter Strafe. Das heißt, es schließt alles ein quasi. Und das war ein bisschen auch das Problem. Hat man in Salzburg gelebt, lebte man als lesbische Frau sehr gefährlich in der Nazizeit, hat man nur ein paar hundert Meter über die Grenze gelebt in Bayern, war man sicherer. Aber auch in Deutschland wurden natürlich lesbische Frauen verfolgt, weil sie natürlich potenziell aufrührerisch waren, nicht verheiratet haben, eine burschikose Kurzhaarfrisur getragen haben, gerne Hosen getragen haben, unmöglich in der Vorstellung der Nazis und vor allem, weil sie keine Kinder bekommen haben. Und das war ja genau das, was die Nazis wollten. Die wollten Kanonenfutter produzieren en masse für den Krieg. Mhm. Und drum hat man natürlich auch lesbische Frauen sehr häufig verfolgt, aber nicht unter dem Titel der Homosexualität, sondern als Asoziale zum Beispiel. Die kamen dann in Konzentrationslager unter einem anderen Rechtstitel mehr oder weniger. Und das erschwert natürlich heute die Geschichtsforschung auch massiv, weil wir ja nie genau wissen, warum ist die Frau wirklich im, was steckt wirklich dahinter? Warum ist die im KZ gelandet?
Also asozial im Sinne von nicht gesellschaftsfähig und nicht sozial integrierbar, nach dem Motto? Oder?
Genau, und dieser Begriff wurde unter den Nazis sehr weit ausgelegt. Also asozial war, wie gesagt, schon als Frau einen Hosenanzug tragen oder eine Kurzhaarfrisur zu tragen.
Aus dem gesellschaftlichen Bild auch rausfallen?
Genau. Ah, okay. Und das hat dann irgendwann sehr schnell als asozial gegolten, mhm, als nicht in das Nazi-Ideal integrierbar. Mhm. Und das musste natürlich entfernt ausgemerzt werden. Und das ist natürlich auch sehr stark mit Frauen passiert, die eben nicht diesem Bild entsprochen haben und diesem Bild womöglich auch gar nicht entsprechen wollten.
Das heißt, viele Menschen, insbesondere Frauen, haben dann wahrscheinlich an ihrem Äußeren auch viel gemacht, oder? Um nach außen den Schein zu erwecken, dazuzugehören, oder?
Also ich weiß zum Beispiel von Dorothea Neff, dass die hat natürlich zu Hause eine Jüdin bei sich verborgen in der Wohnung und musste deshalb schon aufpassen, nicht selbst aufzufliegen als Lesbe quasi. Mhm. Die hat sich sehr darauf konzentriert, auch als besonders weiblich zu wirken. Eine sehr weibliche Figur zu haben und sich immer sehr weiblich zu kleiden, um ja nicht aus Schutz auch für Lilli Wolf, die bei ihr in der Wohnung gesessen ist, nicht aufzufliegen und so sich irgendwo anzupassen. Aber sie hat auch, und das wissen wir auch zum Beispiel, sich immer geweigert, die Hand zum Gruß zu heben oder Heil Hitler zu sagen oder so etwas. Also ihre Kolleginnen am Theater und so wussten alle, dass sie jetzt keine Nazi ist, aber sie hat eben versucht, auch nicht lesbisch zu wirken und alles zu tun, um möglichst diesem Frauenbild der Nazis zu entsprechen.
Was für eine Energie musst du aufwenden als queerer Mensch, also muss man ja heute doch tatsächlich, braucht gar nicht in der Vergangenheit sprechen, muss man aufwenden, wenn man in so einem Konstrukt lebt, um darauf zu achten, wie man wirkt. Das ist doch hardcore anstrengend, oder?
Das ist hardcore anstrengend, denn du bist nirgendwo sicher.
Ja.
Du kannst ja auch deine Freundin, deinen Freund, wenn du nicht reich bist und in einer großen Wohnung lebst allein, dann kannst du die ja gar nicht mit nach Hause mitnehmen.
Ja.
Denn irgendwer im Stiegenhaus wird dich denunzieren, wird es mitbekommen. Irgendwem wird es komisch vorkommen. Du musst dich so im Halbdunkeln, in der Halböffentlichkeit treffen. Und Liebesbeziehungen sind ganz schwer möglich, weil sie sehr schnell auffliegen und sichtbar sind.
Boah.
Also das muss wirklich ganz, ganz furchtbar gewesen sein. Ja.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Dorothea Neff, über die du schreibst oder deren Leben du porträtierst oder skizzierst, war auch eine bekannte Schauspielerin. Das heißt, ihr Leben spielte ja auch irgendwie so ein bisschen in der Öffentlichkeit statt, beziehungsweise ihre Person war öffentlich bekannt, ne?
Ist natürlich besonders schwierig.
Ja, total. Also es gab natürlich noch kein Instagram und TikTok und Co., klar. Aber trotzdem ist ja ein öffentliches Interesse da. Und sie hat ab 1940 ihre jüdische Freundin Lilli Wolf heimlich in ihrer Wohnung beherbergt.
Ganz genau.
Und sie haben
vier Jahre lang
haben die das geheim gehalten. Das heißt, 4 Jahre lang hat Lilli mit Dorothea in einer Wohnung gelebt, bis sie dann einen Tumor in der Brust bekommen hat und ins Krankenhaus musste. Und wie kann das nicht auffallen?
Das wusste niemand tatsächlich. Lilli Wolf hat tatsächlich als U-Boot in dieser Wohnung gelebt, ist also tatsächlich untergetaucht in dieser Wohnung. Die SS zum Beispiel wollte sie ja nach Polen deportieren. Und am Tag bevor sie diesen Zug in Richtung Polen hätte besteigen sollen, hat Dorothea Neff gesagt, das geht so nicht, das wird schlimm enden, du bleibst bei mir hier in dieser Wohnung. Und niemand weiß davon. Das heißt, das Leben hat so ausgesehen, dass sie auch Räume nicht betreten durfte, wo Fenster nach außen waren, wo Nachbarn herein hätten sehen können. Sie konnte untertags, wenn Dorothea Neff nicht zu Hause war, sich kaum bewegen, weil der Holzboden geknarrscht hätte.
Das war meine Frage. Weil das
und also das war kein Leben dort, das war tatsächlich
ein Überleben.
Und das Fatale war ja auch, dass sich plötzlich auch in der Beziehung der beiden Frauen alles verschoben hat. Die Lilli Wolf war plötzlich vollkommen zu 100% abhängig von dem, was Dorothea Neff tut. Und Dorothea Neff war plötzlich in dieser immensen Verantwortung, die Frau in ihrer Wohnung irgendwie zu ernähren. Sie hatten ja nur eine Lebensmittelkarte, nämlich die von Dorothea. Von dieser Karte konnte sich eine Person schon schwer ernähren. Dorothea musste aber auch Lilli Wolf mit dieser Karte durchbringen. Also sie sagt selbst mal, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt bei einer Größe von 1,73 nur mehr 58 Kilo gewogen hat und sozusagen ihr Gewicht weiter nach unten gegangen ist. Also das war ganz, ganz schwierig. Da musste man schon sehr, sehr gefinkelt sein.
Wer war Dorothea Neff?
Dorothea Neff ist in München tatsächlich geboren, war Schauspielerin schon, als Elevin hat sie am Münchner Staatstheater begonnen, als junges Mädel quasi. Als dann aber die Nazis 1933 an die Macht kamen und München war so eine rechtsradikale Nazi-Hochburg, wurden dort auch die Theater zuallererst gesäubert.
Da war sie 30 zu der Zeit, ne?
Ungefähr, genau. Und Dorothea Neff galt dann als politisch unzuverlässig und wurde vom Staatstheater entlassen, ging dann aber nach Köln. Dort hat sie noch ein Engagement am Theater in Köln bekommen. Und dort war Lilli Wolf, hat dort in Köln, Hohe Straße, ein Modeatelier und eine Schneiderei betrieben mit 40 Mitarbeiterinnen. Oh. Also das war nicht nix quasi als alleinstehende Frau zu der damaligen Zeit. Und so haben die sich kennengelernt bei Anproben zu Theaterkostümen. Kennen und lieben gelernt. Bis dann eben auch die Reichspogromnacht und Lilli Wolf enteignet wurde, hat alles verloren. Und dann sind sie eben gemeinsam nach Wien gegangen, weil Dorothea hier ein Engagement bekommen hat. Und sie haben naiverweise gedacht, in Österreich wäre es 1938, 39, 40 noch aufgelockerterer. Mhm. Die Atmosphäre wäre noch nicht so Nazi gefestigt wie in Deutschland quasi, aber auch Österreich hat zu diesem Zeitpunkt dann schon nicht mehr existiert und war schon die Ostmark quasi und die Österreicher haben ja bekanntermaßen viel von dem aufgeholt, was in Deutschland schon viele Jahre lang zuvor passiert ist. Also in Österreich war gar nichts aufgelockert und ein Durchkommen als Jüdin in Österreich war auch nicht mehr möglich. Das heißt, sie musste sich in dieser Wohnung verstecken. Übrigens, das ist auch so fatal, nie wissend, wie lange das dauern wird. Es war ja vom 1000-jährigen Reich die Rede. Die mussten ja davon ausgehen, dass das ihr Leben lang so weitergehen kann.
Was meinst du, was da an psychischen Belastungen auch mit einherging?
Absolut. Und das hat natürlich auch die Beziehung dann nicht überlebt, diese extremen psychischen Belastungen. Lilli Wolf ist dann, wie gesagt, auch schwer krank geworden, wie du eh schon erzählt hast.
Mich erinnert das total so ein bisschen an Marlene Dietrich auch. Die war ja auch ein Weltstar, deutsche Schauspielerin, die auch in Hollywood sehr erfolgreich war. Die hat das aber im Gegensatz zu Dorothea Neff, wie ich gerade merke, auch so ein bisschen nach außen gelebt. Weil die hat ja beispielsweise, hat sich eben noch mal recherchiert, gibt es einen Auftritt, den Marlene Dietrich in Marokko hatte 1930 und da hat sie eine Zuschauerin geküsst. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so unter den Aspekt künstlerische Freiheit fällt und irgendwie, weiß ich nicht, so Auslebung ihrer Kreativität. Aber sie war ja schon dafür bekannt, dass sie bisexuelle Tendenzen hat.
Genau. Die war in Amerika. Dorothea Neff war eine deutschsprachige Schauspielerin. Es war natürlich schwer als Schauspielerin, wenn man nicht gut Englisch konnte, einfach so ins Ausland zu gehen. Man hätte ja die gesamte Karriere verloren. Deshalb hat sie immer versucht, irgendwie im deutschsprachigen Raum, zuletzt eben in Österreich, am Theater irgendwie bleiben zu können, um eine Lebensgrundlage zu haben. Sie hat wohl ans Auswandern gedacht, aber die Frage war dann immer, wohin soll ich gehen, ohne dort völlig zu verkommen quasi, ohne meine gesamte Existenz zu verlieren. Aber es war natürlich auch bei ihr, sie war kein Hollywood-Star, sie war eine bekannte Theaterschauspielerin. Aber es war auch so, sie musste ihr öffentliches Leben irgendwie aufrechterhalten. Sie musste weiterhin Gäste einladen abends. Da hat sich Lilli zum Beispiel in einem Kaminloch verstecken müssen, während die Gäste da lustig Wein oder Kaffee getrunken haben und so weiter. Also, aber das hat sie natürlich tun müssen, damit nicht irgendwas komisch wirkt.
Boah, und die Angst, die da mitschwingt die ganze Zeit, dass irgendwas passiert.
Ganz genau. Dorothea Neff hat später auch mal erzählt sogar, sie hatte auch immer Angst, wenn sie am Theater war, weil sie nie wusste, hat die SS was entdeckt?
Yeah.
Haben die Wohnung vielleicht sogar schon aufgebrochen? Wird sie festgenommen, sobald sie das Theater verlässt oder zu Hause in auftaucht? Also das war schon 4 Jahre lang Ausnahmezustand. Ärger kann man sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen.
Gibt es irgendeinen Hinweis, der darauf schließen lässt, dass sie in der Wohnung war innerhalb der 4 Jahren? Irgendwas, was sie vielleicht mal öffentlich gesagt hat? Gab es irgendein Statement, ein verschlüsseltes von Dorothea Neff?
Tatsächlich von Jahrzehnte später in den 80ern. Das Problem war in diesem Fall, und das ist auch wieder so ein queeres Problem, Dorothea Neff und Lilli Wolf haben sich nie geäußert zu dem, was passiert ist, weil sie immer Angst hatten, als lesbisch aufzufliegen. Und Dorothea Neff hätte dafür ins Gefängnis gehen können, bis 1971. Das heißt, die haben die Klappe gehalten. Erst als eine Journalistin, Lilli Wolf, die dann in die USA emigriert ist, weil die Beziehung ja zu Brüche gegangen ist, in Texas entdeckt hat, eine Holocaust-Überlebende, ist die Geschichte aufgekommen. Aber es wurde nie war davon die Rede, dass die ein Paar waren. Mhm. Es hieß dann immer, Dorothea Neff hat eine Jüdin gerettet quasi.
Ah.
Es wurde weiterhin sozusagen totgeschwiegen, um wen es sich da wirklich gehandelt hat, weil es eben gesellschaftlich nicht akzeptiert war und vielleicht sogar strafbar war.
Hätte Dorothea Neff, und da gehe ich von aus, dass das ganz oft der Fall war, nicht auch eine Scheinehe eingehen können mit einem Mann?
Sie war in ganz jungen Jahren einmal verheiratet. Ich glaube aber, es wirkt fast so ein bisschen wie, als hätte sie damals geheiratet, weil man das eben so tut, weil die Gesellschaft so verlangt. Mhm. Die Beziehung hat nicht lange gehalten. Es war eine sehr, sehr wilde Ehe. Die haben in einem Hotelzimmer viel zu teuer gelebt und viel zu viel Geld verprasst in dieser Zeit. Die Beziehung hat nicht gehalten. Und sie hat dann nie wieder einen Mann geheiratet, beziehungsweise wir wissen auch, sie hat es am Theater auch zum Teil wahnsinnig abscheulich gefunden, dass wie Frauen dort behandelt werden. Mhm. Dass Frauen, sie hat einmal gesagt, eigentlich müsste man als Schauspielerin zuerst mit dem Autor des Stücks schlafen, dann mit dem Regisseur und dann mit dem Theaterdirektor, um was zu werden. Und sie ist tatsächlich auch immer wieder vor solchen Szenen, wo Männer übergriffig geworden sind, geflüchtet, hat das Theater verlassen, ist wieder in eine andere Stadt gegangen. Also das sieht man ganz schön in ihrem Leben, wie sie vor den Männern auch irgendwie davonläuft. Mhm. Und in Köln hat sie dann eben auch, Gott sei Dank, Lilli Wolf gefunden, die auch schon einen lesbischen Freundeskreis hatte. Und in den war sie dann eingebettet irgendwie.
Du sagst gerade lesbischer Freundeskreis, das würde mich interessieren. Wo haben sich lesbische Frauen, die nicht öffentlich lesbisch waren, getroffen? Also gab es irgendwelche Untergrundorganisationen, nenne ich es mal, oder Tanztees, die irgendwie unter einem Vorwand ein Hobby nachgingen und eigentlich ein Ort war für Frauen, die auf Frauen stehen?
Sowas gab es schon, aber nicht oft. Und es war nie hundertprozentig lesbisch. Also dort waren immer auch Heteros. Man musste auch dort immer vorsichtig sein quasi.
Ja,
es war nie ein Safe Space.
Ja.
Wie wir das heute kennen würden. Und ich glaube, es war als schwuler Mann, als lesbische Frau wirklich, wirklich, wirklich schwierig, Gleichgesinnte kennenzulernen. Nicht so wie heute, wo man Tinder, Grindr, sonst irgendwas aufmacht oder in irgendein Lokal geht und dort Leute kennenlernen kann. So war das alles nicht. Man musste immer davon ausgehen, dass das Gegenüber hetero ist und einem potenziell anzeigt. Das war alles sehr, sehr vorsichtig. Aber Lilli Wolf hat es irgendwie geschafft und hat dann aber auch mit diesen Freundinnen dieses Geschäft in Köln gegründet und aufgebaut und betrieben. Also die waren fast wie ein eingeschworener Kreis. Heute würden wir sagen Chosen Family. Und so war das damals auch. Übrigens, dieser Kreis hat bis zu deren Lebensende gehalten.
Boah.
Also Lilli Wolf ist dann mit einer aus diesem Kreis eben nach Texas gegangen. Also die haben sich nie nie verlassen. Auch Dorothea und Lilly haben den Kontakt nie verloren, auch wenn sie sich nach der Nazizeit nie mehr wieder gesehen haben. Aber brieflich waren sie immer in Kontakt.
Gibt es Informationen?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Darüber, wie sich Dorothea und Lilly genau angenähert haben? Bei dem Fitting?
Bei dem Fitting, ist so schön gesagt. Das war tatsächlich eine Theaterkostümanprobe. Lilly Wolf hat damals in dieser Schneiderei nicht nur Damenmode hergestellt, sondern auch Theaterkostüme. Mhm. Das war sehr lukrativ. Mhm. Sie war eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. Und Dorothea Neff war gerade frisch in Köln am Theater und hat ihr erst das Kostüm gekriegt quasi. Und Lilly Wolf war diejenige, die ihr das angepasst hat. Und so haben sie sich kennengelernt und wohl auch schnell gemerkt, ich glaube, da war immer zuerst, bist du ein Nazi, bist du keiner? Mhm. Und sie haben schnell gemerkt, wir sind beide keine Nazis. Wir wissen auch, dass Lilly Wolf sehr schnell gesagt hat, dass sie Jüdin ist. Mhm. Dorothea habe darauf geantwortet, das ist mir völlig egal, warum erzählst du mir das? Und ich glaube, das war der Beginn einer sehr tiefen Partnerinnenschaft und vielleicht auch Liebe, die dann eben dazu geführt hat, dass Dorothea bereit war, Lilly Wolf zu verstecken bei sich zu Hause. Unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Wäre das aufgeflogen, wären beide getötet worden.
Ja, du hast gesagt, vielleicht auch Liebe. Gab es irgendwelche Zweifel?
Es gibt heute Zweifel, weil wir es nicht wissen. Die beiden haben nie drüber geredet. Das ist eben das Problem an queerer Geschichtsschreibung. Die haben, haben sie sich in Briefen oder so immer verklausuliert verständigt. Also man liest zwischen den Zeilen, um was es da geht.
Ja.
Es war jedenfalls eine sehr, sehr tiefe Partnerinnenschaft. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass da auch Liebe natürlich im Spiel war, weil sie, wie wir heute wissen, ja gemeinsam nach Österreich gegangen sind. Das tun ja Freundinnen nicht, die völlig unterschiedliche Leben haben. Die eine Schneiderin und Geschäftsfrau und die andere Schauspielerin. Also sie waren schon willens, ein Leben gemeinsam zu leben. Mhm. Das merkt man sehr früh schon. Genau. Aber wie gesagt, und das ist das Problem, mit Gewissheit sagen kann man es nicht, weil sich diese Menschen nie geäußert haben, weil es immer strafbar war, beziehungsweise gesellschaftlich geächtet war.
Ja, und darum auch richtig schwierig, ZeitzeugInnen zu finden für die ganze Thematik. Ich habe tatsächlich so ein bisschen recherchiert, was so Fake-Ehen anging damals. Und ich fand das so spannend, dass Gustav Gründgens, der Intendant des staatlichen Schauspielhauses in Berlin, mit Marianne Hoppe, einer Schauspielerin, eine im Nachgang identifizierte Fake-Ehe eingegangen ist.
Wenn man sich gefunden hat, war das natürlich das Beste, was einem passieren konnte. Wenn beide quasi Bescheid wussten und einverstanden waren, dann konnte jeder sein Leben leben, ohne dass das Spotlight der Gesellschaft auf einem gewesen wäre, denn sie führen ja ein normales, für Nazi-Verhältnisse, Hetero-Leben.
Ja, und das Erschreckende ist, es gab ein Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 1353 und 1568, der eheliche Pflichten heißt. Und das bedeutet, dass wenn ein Ehemann nicht über die lesbische Orientierung seiner Gattin informiert war, dann hatte die Frau ihre ehelichen Pflichten zu erfüllen und sie hatte die eheliche Beischlafpflicht zu erfüllen. Ja. Das heißt, sie musste mit dem Mann Sex haben.
Ja, ja, aber so war das lange, lange, lange Zeit. Viele, viele Generationen vor uns haben unter einer solchen Gesetzgebung gelebt und mussten irgendwie damit umgehen. Und man musste sich arrangieren irgendwie damit. Das war ja das große Ding. Und man musste sich auch finden. Und die ganze queere Community war ja total verfolgt. Man war ja auch innerhalb der Community nicht sicher, denn die Polizei hat womöglich dem Schwulen neben mir Geld geboten, damit er ihnen, oder damit er freikommt einfach oder nicht eingesperrt wird, damit er Namen liefert zum Beispiel. Und man wusste ja nicht, wer ein Spitzel ist, wer keiner ist. Das waren sehr, sehr gefährliche Zeiten. Und Spitzel meine ich jetzt gar nicht böse, das war ja auch nur, um den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
Ja, klar. Denunzianten.
Man kann sich selbst am nächsten auch, musste man auch.
Was würdest du sagen, was war die Konsequenz dieser Verfolgung? Wie haben sich lesbische Frauen an diese schlimme Situation angepasst, außer eben der Tatsache, dass sie sich femininer gegeben haben?
Die einen haben sich femininer gegeben, andere vielleicht sogar bewusst, wollten bewusst gegensteuern, das gibt es auch, aber die sind dann sehr schnell als, wie gesagt, zum Beispiel Asoziale aufgefallen und wurden deswegen dann verhaftet und in Konzentrationslager geschickt. Ich glaube, viele haben sich in den sehr privaten Bereich zurückgezogen und möglichst unauffällig in irgendeiner Form gelebt. Das halt vielleicht auch in den Jahrzehnten später, vielleicht sogar bis heute noch nach, auch in der schwulen, in der schwulen Community zum Beispiel, halt ja vieles von damals nach. Es hat sich daraus ja regelrecht eine Kultur entwickelt. Oder heute wundern sich viele junge schwule Männer, warum Männer meines Alters sich oft gegenseitig als sie bezeichnen und weibliche Vornamen geben, also die eigenen Vornamen verweiblichen. Aus Paul wird Paula. Mhm. Das kommt ja natürlich aus der Zeit, damit man sich nicht verplappert quasi. Wo warst du gestern Nacht? Ach, ich war bei Paula. Und schon ist alles wieder safe quasi. Das kommt ja alles aus diesem sich verstecken müssen und alles tun müssen, dass ja niemand, nicht mal die eigene Familie, entdeckt, was mit mir los ist und wie mein Leben aussieht.
Wir nennen uns, in meinem Freundeskreis nennen wir uns auch manchmal bei männlichen Vornamen.
Siehst du, das hat genau diesen Hintergrund. Mittlerweile ist es ein kultureller Hintergrund, spielerisch und überhöht, aber damals war das durchaus, es kommt aus einem sehr ernsten Gedanken, notwendigen Gedanken heraus.
Das finde ich spannend, krass.
Ja. Oder zum Beispiel auch, das gibt es halt in der schwulen Welt sehr oft, Cruising Areas oder Darkrooms zum Beispiel. Das hat sich natürlich auch von damals entwickelt, als es notwendig war, sich in irgendeinem Gebüsch oder in irgendeinem halbdunklen, halb öffentlichen Raum zu treffen, weil man ja nicht nach Hause konnte, nicht in die eigenen vier Wände, wenn man aufgeflogen wäre. Und das kommt alles aus dieser Notwendigkeit heraus hat sich eine Kultur entwickelt. Finde ich aber eigentlich ganz schön, dass wir aus was ganz Grässlichem imstande waren, ohne uns unserer eigenen Geschichte bewusst zu sein, was Schönes zu machen.
Aber es ist total krass, das zu erfahren, dass es daher kommt, denn das war mir nicht bewusst. Also das ist jetzt auch ein krasser Aha-Moment gerade bei mir.
Das meinte ich vorhin so mit queerer Kultur, die sich ja hat, aus dieser Hässlichkeit heraus. Und das heißt, aus dem braunen Sumpf ist eine bunte Blume gewachsen, wenn man so geht.
Aus dem braunen Sumpf. Wir haben ja im Vorfeld telefoniert gestern und da hattest du einen Satz gesagt, der mir so im Nachgang noch im Kopf blieb. Wir waren immer schon da. Und den finde ich total schön. Und es ist gleichzeitig so eine große Trauer, die mich einnimmt, wenn ich überlege, dass sie einerseits da waren, also lesbische Frauen jetzt konkret, aber sie eigentlich nie da waren. So. Mhm. Diese Unsichtbarkeit, die damals existierte, die finde ich ganz schlimm und schwierig. Und auf der anderen Seite ist es ja fast gut gewesen, dass sie unsichtbar waren. Also dass sie auch nicht so wirklich als sexuelle Wesen anerkannt wurden von den Nazis. Lesbisch oder Frauen grundsätzlich. Das hat ihnen wahrscheinlich das ein oder andere Leben gerettet.
Genau dieses unsichtbar gewesen sein in der Geschichte wirkt ja bis heute nach. Wir sehen das zum Beispiel gerade in dieser Trans-Diskussion, die da abläuft, wo viele sagen, ach, Trans sei jetzt eine Modeerscheinung, weil noch nie hätte es so viele Leute gegeben, die sich als Trans identifizieren. So ein Blödsinn, die hat es immer gegeben, sie wurden nur immer totgeschwiegen, nicht gesehen und nicht gewollt. Das war das Ding und genauso war es auch mit Schwulen und Lesben. Ja. Wir waren immer da und wir waren auch wie Dorothea Neff immer in der Mitte der Gesellschaft. Nur wir wurden nicht anerkannt, wir wurden totgeschwiegen, nicht gesehen und vielleicht sogar verfolgt. Und das ist wichtig heute zu erkennen, dass wir immer schon in der Mitte der Gesellschaft waren. Denn da müssen wir heute immer noch mit unseren bunten Regenbogenfahnen wehend stehen, um diesen Platz zu verteidigen, um nicht wieder an den Rand gedrängt zu werden. Ja. Denn das droht in vielen Ländern Europas sehr stark momentan.
Lass uns mal über den Worst Case sprechen, nämlich die Deportation in ein Konzentrationslager. Mhm. Es gab ein Konzentrationslager in Ravensburg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Frauenkonzentrationslager, richtig?
Genau.
Und da wurden alle Frauen verfrachtet, hingebracht. Wieso gab es dieses Frauenkonzentrationslager?
Ach, das, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, so gefinkelt waren die Nazis auch wieder nicht. Die dachten sich eben, ach, da machen wir wie ein Frauengefängnis ein Frauen-KZ. Mhm. Es wurden viele Frauen auch natürlich nach Auschwitz, nach Buchenwald, sonst in irgendwelche KZs deportiert. Aber eben insbesondere auch dorthin, auch mit dem Gedanken, sie umzuerziehen. Das war ja sehr oft auch das Ding. Also ein KZ war ja, nicht jedes KZ war per se dazu für die Vernichtung menschlichen Lebens bestimmt, ja. Sondern anfangs war es ja so gedacht, quasi ein Konzentrationslager, konzentriere dich dort eine Zeit lang, so perfide das klingt, und dann bist du womöglich umerzogen und dann bist du eine gute deutsche Nazi-Frau. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Wie denn auch? Aber ich glaube, das war so der Hintergedanke auch.
Ja, ich habe gelesen, dass es nicht um die systematische Vernichtung homosexueller Männer jetzt in dem konkreten Fall ging, sondern um zu einem besseren Menschen wieder zu machen. Und ich habe gelesen, dass die homosexuellen Männer hierarchisch gesehen in einem KZ ganz am Ende der Nahrungskette standen. Warum? Warum ist das so, dass da so eine Hierarchie existierte?
Aufgrund der Gesetzgebung, die ja schon immer existiert hat. Homosexualität war verboten und das bildet sich auch in der Gesellschaft ab. Wenn Diebstahl verboten ist, ist Diebstahl was Schlechtes. Logischerweise. Wenn Homosexualität verboten ist, ist das was Schlechtes, was Krankhaftes. Dann kam ja die ganze Nazi-Propaganda dazu, nach Ernst Röhm, der ja auch homosexuell war. Und da haben ja die Nazis wirklich eine Hasskampagne gegen Homosexuelle gestartet. Und das wirkt sich natürlich alles im Mindset der Menschen aus. Und also auch in einem Gefängnis war es so, da war man als Hetero-Mann lieber mit einem Serienmörder in einer Zelle als mit einem Homosexuellen. Das war das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Und so war das natürlich auch im KZ. Lieber war ich als Asozialer, als Verbrecher oder als Jude dort, war immer noch besser als wie Homosexueller. Es ist auch unter den Homosexuellen übrigens die Todesrate am allerhöchsten, neben den Juden quasi. Also das ist schon brutal. Die wurden da richtig geschunden.
Wie sah so ein Leben in dem KZ in Ravensburg, in dem Frauen-KZ in Ravensburg aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Was war das sehr viel anders zu einem KZ, wo männliche Menschen oder Männer drin waren?
Ich fürchte, dass der Unterschied vielleicht war, dass weniger brutale Vergewaltigungen stattgefunden haben, auch von Häftlingen zu weiblichen Häftlingen. Aber auch, man darf ja nicht vergessen, auch in anderen KZs waren Frauen und Männer ja oft getrennt. Also die haben ja nicht in einem gemeinsamen Bereich gelebt, sondern in getrennten Bereichen und so weiter. Ich fürchte, dass man das nicht als Leben bezeichnen kann. Das war, das muss
Überleben.
Und es war die Hölle.
Ja.
Man kann sich das heute, glaube ich, gar nicht vorstellen. Man hat ja nicht mal richtiges Essen bekommen. Die Leute haben angefangen, Erde zu essen oder Gräser auszureißen und zu essen, um irgendwie sich ernähren zu können. Die mussten hart arbeiten und oft war es so, gerade in KZs, dass man zur Arbeit gezwungen wurde. Es haben aber die überlebt, die es irgendwie geschafft haben, nicht zu arbeiten, der Arbeit zu entkommen. Denn die Arbeit war so derart hart, dass man binnen Wochen oder binnen Tagen sogar einfach gestorben ist dran. Also man musste ja nicht vergast werden, man wurde auch durch Arbeit getötet oder einfach tatsächlich erschossen, umgebracht. Und so war das. Und man darf ja auch nicht vergessen, für die Menschen, die da drin waren, war ja auch nicht klar, wie lange das so gehen würde. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist immer nur in der Nachschau so, dass es 1945 zu Ende war. Aber die mussten ja damit rechnen, wie gesagt, geplant war ein tausendjähriges Reich, dass die dort nie wieder rauskommen, womöglich. Das war so deren Background. Und es ist unvorstellbar heute. Und ewig schade, dass auch unsere demokratischen Nachfolgeregierungen es nicht geschafft haben, ein System herzustellen, dass es queeren Menschen möglich gemacht hätte, über diese Zeit zu reden. Denn dann wüssten wir viel, viel besser, wie das damals war. Aber das haben auch unsere Republiken verhindert.
Ja, und auch total fast schwierig, möchte ich fast sagen, dass es erst 2023 dazu kommt, dass man diesen Opfern in der NS-Zeit gedenkt.
Die wurden ja auch quasi nie entschädigt, weil sie nie als Opfergruppe anerkannt waren, weil es war lange der Glaube, die sind ja durch ein Gesetz verurteilt worden, das es schon vor den Nazis gab. Also keine Nazi-Gesetzgebung. Demnach keine richtige Nazi-Unrechtsgesetzgebung, wie die ganzen rassischen Gesetze, die die Nazis ja erfunden und eingeführt haben. Die hat man sehr schnell als Unrecht erkannt quasi, aber diese Gesetze eben nicht. Es ist ja zum Beispiel auch auf Mord die Todesstrafe gestanden. Und Mord war auch schon immer verboten quasi. Drum wurde ja auch zum Beispiel der junge Schwule Franz Doms, der hingerichtet wurde, auch lange nicht als Opfer der Nazis anerkannt, weil er ja nach einem Gesetz umgebracht wurde, das es schon vor den Nazis gab, das nicht die Nazis erfunden haben.
Oh, krass weit hergeholt eigentlich, diese Begründung, wenn man sich das so überlegt. Am Ende des Tages ist er Opfer der Nazis geworden.
Ja, ja. Krass. Es gibt sogar einen Antrag eines schwulen KZ-Überlebenden, Jahrzehnte später. Ich glaube, das war sogar unter Bundeskanzler Kohl, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber so in der Zeit muss das gewesen sein. Der hat einen Antrag gestellt, dass ihm wenigstens die Zeit, die er im Konzentrationslager eingesperrt war, auf seine Rente angerechnet wird. Und das wurde verwehrt. Boah. Hingegen dem KZ-Wärter, dem SS-Offizier, der ihn dort schikaniert und geschunden hat, möglicherweise wurden die Jahre im KZ sehr wohl angerechnet auf die Pension, auf die Rente. Und das sind schon wilde Stories. In Österreich wurden Homosexuelle erst 2005 als Opfer anerkannt und hätten rein theoretisch eine Entschädigung kriegen können. Kein einziger hat angesucht um diese Entschädigung, weil die meisten nicht mehr gelebt haben. Mhm. Das war ja wirklich lange, lang, viele Jahrzehnte nach ihrer Befreiung. Und die noch gelebt haben, waren es gewohnt, weiterhin auch in der Zweiten Republik, im demokratischen Österreich, versteckt zu leben, weil es immer noch mit Strafe bedroht war. Das heißt, die waren auch nicht willens, sich für ein paar tausend Schilling, war das damals in Österreich, quasi, oder relativ wenig Geld, quasi vor Behörden plötzlich zu outen. Das muss ja ganz weit weg gewesen sein für solche Menschen. Ausgerechnet auf ein Amt zu gehen und dort zu sagen, ja, ich bin schwul, ich wurde damals verfolgt.
Das kann man gar nicht verlangen. Als ob man diesen Switch hinkriegt sofort. Und
Verfahren eingeleitet werden, genau. Also das ist schon sehr, sehr schwierig.
Wie ist das, hattest du einen Aha-Moment, während du die Geschichte von Dorothea Neff aufgearbeitet hast?
Ja, tatsächlich. Und zwar mein Aha-Moment ist, dass queere Menschen nicht nur Opfer sind, sondern Heldinnen. Egal in welchem Bereich. Und ich finde, und das ist auch meine große Forderung an unsere heutigen Regierungen in Deutschland und Österreich, das endlich anzuerkennen. Queere Menschen, lesbische Frauen, schwule Männer, transidente Menschen wurden nicht nur schikaniert und verfolgt, sie haben auch sehr oft über viele Jahre hinweg es geschafft, keine weiteren Namen aus sich rausprügeln oder pressen zu lassen. Sie haben es geschafft, viele Jahre lang andere Menschen zu schützen und vor Gefängnis, vor dem KZ zu bewahren. Und das haben viele getan. Dorothea Neff hat das Leben ihrer jüdischen Freundin gerettet. Und es heißt ja in einem jüdischen Sprichwort, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Das sind alles Heldinnentaten, die anerkannt werden müssen. Und ich plädiere wirklich dafür, dass man auch queere Menschen in solchen Fällen als WiderstandskämpferInnen anerkennt und ihnen auch posthum diese große Ehre zuteil werden lässt. Denn sie waren, haben sich vielleicht nicht bewusst für den Widerstand gegen die Nazis entschieden, aber sie waren quasi individuell, intrinsisch allein deswegen, weil sie schwul-lesbisch waren, ja, im Widerstand gegen ihr gesamtes Umfeld, gegen die gesamte Welt, in der sie gelebt
und
haben.
Und weil sie ja auch ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben, noch on top. Also
ganz genau. Und ich finde, das muss anerkannt werden. Das, total, das sind Heldentaten.
Voll. Was wissen wir eigentlich über die NS-Opfergruppen wie bisexuelle, inter- und transgeschlechtliche Menschen? Gibt es da irgendwas an Informationen?
Also, wenn, dann ist das im 0,0 irgendwas Prozentbereich, weil ja auch das Ding ist, dass sich in der damaligen Zeit aufgrund der gesellschaftlichen und gesetzlichen Gegebenheiten die Menschen ja gar nicht so identifiziert haben. Niemand hätte von sich gesagt, ich bin transident. Ja, das gab es ja gar nicht. Die haben ja selber von sich oft gedacht, ich bin krank, ich bin abnorm, ich bin ein Monster. Viele Schwule hatten auch keinen Begriff für sich selbst. Die haben auch, wenn sie mit einem anderen Mann geschlafen haben, immer ein schlechtes Gewissen dabei gehabt und sich zum Beispiel dann auch gegenseitig Geld gegeben, um daraus irgendwie ein Geschäft zu machen und keinen Liebesakt, um es vor sich selbst rechtfertigen zu können. Das heißt, man hat sich ja gar nicht, die stolze Lesbe hat es damals ganz selten gegeben, weil es ganz schwer war, sich als solche zu identifizieren. Wie denn auch? Es gab ja keine Community und nichts.
Wenn du das jetzt alles erzählst, ne, denke ich mir, oh Gott, in welchem privilegierten Umfeld ich persönlich jetzt, wenn ich von mir aus spreche, lebe, dass ich keine Angst haben muss, auf die Straße zu gehen. Und wenn wir so denken, ah, es hat sich alles so krass verbessert und es, ja, alles ist super, wir können auf die Straße gehen, wir haben Pride etc., dann dürfen wir aber trotzdem nicht vergessen, dass es in mehr als 70 Ländern der Welt nach wie vor Todesstrafe gibt, so Zustände wie damals in der NS-Zeit gibt. Dass du Angst haben musst um dein Leben, das ist krass.
Die Frage ist halt auch, kannst du wirklich, ohne dich mal umzusehen, Hand in Hand auf der Straße gehen? Also ich bin das ehrlich gesagt nicht gewohnt und nicht überall.
Ich habe auch meine Diskriminierungserfahrung gemacht und die ist nicht lange her. Also da wurde ich angespuckt und das ist, lass es irgendwie 10 Jahre her sein. Und ich kann schon sagen, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, in der es deutlich toleranter zuging als in der Zeit von Dorothea Neff, sagen wir es so.
Und ich merke halt schon auch immer wieder, es ist auch heute noch so, ein Heteropärchen steht im Winter an der Bushaltestelle eng umschlungen, küsst sich. Wenn ich das mit meinem Freund mache, muss ich schon damit rechnen, quasi irgendwie angegriffen zu werden. Und wenn es nur blöd angeschaut zu werden ist. Aber ich bin im Spotlight. Das ist mir immer völlig klar. Auch Hand in Hand auf der Straße gehen ist für Schwule und Lesben auch heute noch ein politischer Akt. Es ist nicht selbstverständlich, wie Heteros das tun und keiner sieht hin, sondern es ist quasi ein politischer Akt. Es ist, seht her, hier sind wir und wir sind queer quasi. Und das ist schon noch ein großer Unterschied auch.
Was würdest du sagen, wofür sollten wir oder ich jetzt als lesbische Frau Dorothea Neff danken?
Dass sie ihr Leben ohne Kompromisse gelebt hat und dass sie bereit war, unter Einsatz ihres eigenen Lebens ein anderes Leben zu retten. Allein wie sie ihr Leben gelebt haben, kann für uns alle ein Beispiel dafür sein, wie man sein eigenes Leben kann, beziehungsweise auch, wie man seine eigene Zukunft gestalten kann. Welche Werte wir haben. Und ich finde, auch wenn das uralte Werte sind, also das ist ja wirklich, das kommt aus der Nazi-Zeit, darf man nicht vergessen, aber das sind Werte, die wir auch heute noch gut gebrauchen könnten, um eben auch frühzeitig wieder vielleicht zu erkennen.
Welchen Wert, Entschuldigung?
Diese Werte auf andere zu achten, füreinander da zu sein, auch bereit zu sein, vieles von sich herzugeben, um die Rechte anderer zu schützen. Womöglich sogar das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, um das Leben anderer zu schützen. Und um zu erkennen, in welcher Zeit wir heute leben, in welche Richtung es geht. Denn wissen wir das so genau, in welche Richtung es geht? Homophobie, Queer-Hass, Queer-Feindlichkeit nimmt überall zu. Kürzlich sogar gehört, dass in Berlin das zunimmt, in der weltoffensten Stadt Europas quasi, dass sich wieder etwas ändert zumindest. Und in unseren Nachbarländern so und so, wenn wir nach Polen schauen, wenn wir nach Ungarn schauen und in diese Länder, wo wieder Verbotsgesetze erlassen werden und so weiter. Also alles, was wir erreicht haben, kann auch wieder umgedreht werden.
Und leider ja.
Darum ist es so wichtig, auch mal ein bisschen auf unsere queere Geschichte zu schauen und wie unsere queeren Ahnen, so blöd es klingt, aber wie die oft ihr Leben gelebt haben, zum Teil viel aufrechter, wie wir das heute oft tun, obwohl sie sich mehr verstecken mussten, als wir das heute müssen. Und ich finde, diese Kraft sollten wir wieder zurückerlangen, diese menschliche Kraft.
Ja, und dass wir und dieses, uns das Privileg vergegenwärtigen, dass es möglich ist, also deutlich besser möglich ist, zu leben, das Leben ganz zu leben, was man leben will. Ich habe lustigerweise, habe ich das ja schon öfters hier in einem Podcast gesagt, dass ich immer dachte, dass meine Oma vielleicht lesbisch sei, weil die, es gab keine Anhaltspunkte, nur dass sie meinen Opa immer kacke fand. Und ich glaube, also nie wirklich so eine herzliche Verbindung zwischen beiden existierte und dass ich immer so in der, das ist jetzt aber auch sehr vorurteilsbeladen, in der Gangart und im Habitus und in ihrer ganzen Persönlichkeit immer dachte, ich kaufe dir das mit meinem Opa nicht ab. So.
Aber vielleicht war es auch wirklich so.
Ja, natürlich. Und dann denke ich, natürlich kann das sein. Also, und das muss man sich mal vergegenwärtigen, dass das natürlich auch sein kann. Und es muss ja irgendwie, ich glaube, was sagt man, irgendwie 10% der deutschen Gesellschaft ist queer. Das gab es ja früher auch. So in
absolut.
Der Form.
Ja, genau. Nur es wurde totgeschwiegen und verleugnet.
Ja. Und das würde absolut darauf zutreffen. Und das tut mir sehr leid. Sollte es jemals so sein, Gott hab sie selig. Sollte es so sein, dann tut mir das für alle Menschen leid, die ihr Leben lang eine Lüge leben mussten. Weil das
ganz
ist
genau.
Furchtbar.
Man darf nicht vergessen, dass was wir heute erreicht haben und was wir im Laufe der Jahrzehnte erreicht haben, die Ehe für alle. Wir dürfen, gleichgeschlechtlich Paare dürfen Kinder adoptieren. Ja. Das war bis vor wenigen Jahren nicht so.
Klar,
All das haben wir erreicht, auch weil diese Menschen vor uns diese Opfer zum Teil erbracht haben und diesen Kampf
voll.
Auch geführt haben.
Absolut.
Ihren individuellen Kampf geführt haben. Und dem gilt es auch irgendwie ein bisschen Rechnung zu tragen und ihnen eben diese Ehre zukommen zu lassen, die ihnen durchaus gebührt.
Ja, und auch Menschen in den Medien, die sich getraut haben, wir hatten eben Maren Kreumann angesprochen, auch Hella von Sinn, das sind alles Frauen, die wahnsinnig viel Mut aufgebracht haben und das diesen Weg geebnet haben, den ich heute laufe beispielsweise. Absolut. Dass ich hier einfach hier mein Handy aufstelle oder dass ich einen Podcast mit dir mache, mit einem schwulen Mann und so offen über dieses Thema rede. Das war ja, also jetzt gerade im Gespräch mit dir wird mir das nochmal deutlich, wie schlimm diese Zeit war für die Menschen in der NS-Zeit. Wie furchtbar und wie unsagbar grässlich das gewesen sein muss.
Aber auch, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht so weit weg ist.
Nee,
auch wenn
man voll.
Schwarz-weiß ist, aber dieser junge Mann zum Beispiel, Franz, ist genauso alt wie mein Großvater.
Das ist noch nah dran.
Ja. Ich hätte den in Farbe noch sehen können, hätte er überlebt quasi. Es ist nicht weit her und vor allen Dingen, es ist nicht so, dass so solche Zustände nicht wiederkommen könnten in irgendeiner Form. Und dagegen gilt es anzukämpfen.
Voll. Und das geht mit Aufklärung, mit drüber reden, mit sichtbar machen unter anderem sehr gut. Und darum finde ich es großartig, dass du dieses Buch geschrieben hast. Wann genau kommt das Buch raus? Dorothea Neff, Queere Heldinnen unterm Hakenkreuz.
Dieses Buch erscheint mit Oktober jetzt, ist überall im Handel zu kriegen und ich würde mich sehr freuen, auch über Feedback auf Instagram und sonst irgendwo.
Und euch lege ich es auf jeden Fall ans Herz, es zu kaufen. Vielen Dank, Jürgen, dafür, dass du mit mir heute dieses Gespräch geführt hast. Ich hatte auch meine Aha-Momente.
Ich möchte tatsächlich dir danken. 265 Folgen Busenfreundin-Podcast, das ist nicht nix. Und das ist genau das, was es in der heutigen Zeit braucht, drüber reden, Sichtbarkeit und mit wehenden Regenbogenfahnen in der Mitte der Gesellschaft stehen. Das ist das, was du tust. Vielen Dank dafür.
Dankeschön. Jürgen, vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin zu Gast warst, in der 265. Folge.
Wow. Ich danke dir für die Einladung.
Vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann gerne unter www.busen-freundin.de. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und eine erfolgreiche, kuschelige, warme Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.